Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit mal wieder Zeit für die Plattform heute Nachmittag. Wir haben heute in der Plattform zum Thema den 12. IT-Kongress Ulm, Neu-Ulm, der ja jährlich, ich glaube, es ist immer die zweite Woche im November stattfindet. Und wie es immer so auch in den letzten Jahren bei uns üblich war, machen wir kurz vor Veranstaltung eine Plattform zum Thema. Und auch, wie wir es in den letzten Jahren so eigentlich immer gehandhabt haben, ist dann vom IT-Kongress, ich sag mal, derjenige, der eigentlich das Konzept dahinter prägt, der Mitveranstalter ist, von der Hochschule Neu-Ulm bleiben wir heute. Professor Dr. Philipp Brune. Herr Brune, wieder einmal ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, es geklappt hat und wir heute wieder eine Stunde dann über den aktuellen IT-Kongress sprechen werden.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Wie immer bin ich gerne wieder dabei und freue mich heute über den IT-Kongress zu sprechen.
Mhm. Wie wir es jährlich tun, und Sie sind ja auch inzwischen oft da gewesen und kennen das Prozedere auch schon. Am Anfang machen wir immer eine ganz kurze Vorstellrunde. Sie wissen es schon, handhaben wir heute auch wieder so. Für alle Hörer, die zum ersten Mal vielleicht Sie heute hören oder auch vom IT-Kongress noch nicht so genau Bescheid wissen, machen wir einfach kurz mit Ihnen wieder so das Wichtigste vorab, damit die Hörer wissen, wer ist denn der Professor Dr. Philipp Brune? Wer ist denn da heute bei mir gegenüber im Studio?
Ja. Dankeschön. Ja, also mein Name ist Philipp Brune, das hat Herr Trost ja schon gesagt. Und ich bin an der Hochschule Neu-Ulm Professor für Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung. Bin gerade dabei, mich stärker Richtung künstliche Intelligenz und Natural Language Processing zu entwickeln. Und bin seit vielen, vielen Jahren auch verantwortlich eben für den IT-Kongress oder mitverantwortlich. Vertrete auf dieser Seite sozusagen inhaltlich, akademisch die Hochschule und bin seit langem eben dabei und freue mich natürlich auch dieses Jahr wieder hier den IT-Kongress vorstellen zu dürfen.
Es ist ja nun der zweite IT-Kongress und Folge, der aufgrund der pandemischen Lage, der Pandemie, auch nur online stattfinden kann. Wie ist denn so die Ausgangssituation? Sind denn trotzdem genügend Referenten, genügend Beteiligte und auch sagen wir, ein Programm beieinander, das auf jeden Fall es sich lohnt, dann online zumindest dabei zu sein?
Ich denke schon, ja. Also wir haben dieses Jahr wieder im Prinzip das Programm ist sogar wahrscheinlich noch größer, hat noch mehr Vorträge, als es in Präsenz möglich war. Durch das Online-Format können wir natürlich ohne Beschränkungen von Raumangebot etc. Auch das Programm noch ein bisschen ausweiten. Also ich denke, wir haben wieder ein sehr attraktives Programm von Vorträgen auch zusammengestellt. Und wir hatten auch sehr viele Einreichungen. Also es ist durchaus auch das Interesse der Firmen oder der Sprecher da, auch in diesen Zeiten sozusagen einen Vortrag anzubieten. Auf der anderen Seite haben wir letztes Mal ja auch gelernt, dass tatsächlich die Teilnehmerzahl online sogar noch ein bisschen höher war als in Präsenz, wobei natürlich das bei einer Online-Veranstaltung auch immer so ein bisschen vielleicht dann zu einem selektiveren Zuhören führt, weil eben dann nur manche Vorträge besucht werden, sodass das vielleicht sich dann wieder etwas relativiert. Aber in jedem Fall war die Resonanz letztes Jahr auch nicht geringer als sonst und ich glaube, dass es auch dieses Jahr wieder so sein wird.
Was auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, gutes Signal ist. Wir sollten natürlich sagen, wann findet er denn überhaupt statt, der Kongress?
Er findet übermorgen statt, am 11. und am Donnerstag. Und wie üblich eben ein Tag oder einen Arbeitstag von 9 bis nachmittags. Und Sie können online den Vorträgen folgen. Sie können sich registrieren auf der Webseite. Und ich denke, wichtig ist sozusagen Einstiegspunkt für alle Interessenten ist die Webseite www.it-kongress.com. Und dort wird man dann eben weitergeleitet auch auf die Konferenzplattform und kann dort eben dann auch teilnehmen.
Mhm. Weil Sie sagen, anmelden, vielleicht, weil ich es auch gerade vor mir habe, und vielleicht für alle die auf der Seite gerade ein bisschen reinschauen, it-kongress.com wird weitergeroutet auf itkongress-2021. Und da gibt es dann einen Punkt, der heißt einfach Join Event. Das heißt, man könnte annehmen, man kann einfach dort sich dann per Join Event dann reinklicken. Oder wie ist das Prozedere für alle diejenigen, die dann am Donnerstag teilnehmen wollen?
Nee, man muss sich registrieren dann, wenn man Join Event klickt. Da haben wir eine Konferenzplattform dahinter, wie sie ja eben jetzt in Corona-Zeiten zahlreich auf dem Markt erschienen sind. Und da haben wir eben eine ausgewählt und dort kann man sich dann registrieren und dann wird man nur für diesen Event registrieren und dann kann man eben den Vorträgen folgen.
Mhm. Und das kann man bis zum Veranstaltungstag oder gibt es da noch eine Deadline?
Nein.
Gibt es nicht. Okay. Das heißt, für alle diejenigen, die am Donnerstag teilnehmen wollen, dort einfach auf die Website gehen, auf die Anmeldeseite und dann kann man sich da quasi sein kostenloses Ticket einfach erwerben, genau. Und hat dann den Zugang. Okay, dann haben wir auf jeden Fall das schon mal soweit geklärt. Wir haben es schon gesagt, du beginnst dann morgens, ich glaube 9 Uhr mit mit dem sogenannten Keynote oder mit der Eröffnung. Ich glaube, es ist wieder Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm.
Genau, das beginnt mit der Begrüßung. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Ulm ist, glaube ich, dieses Jahr dabei.
Oh,
die Vizepräsidentin der Hochschule werden die üblich die Begrüßung machen. Ich selbst werde wahrscheinlich auch noch ein paar Worte sagen und danach steigen wir dann zu Beginn erstmal mit einem Keynote-Vortrag ein und dann anschließend in das Detailprogramm.
Mhm. Da guckt man natürlich im Laufe dieser Sendung auch noch rein. Mhm. Vorweg die Frage, die ich auch jedes Jahr habe, wie ist denn diesen Jahr das Motto der Veranstaltung?
Ja, das Motto dieser Veranstaltung dieses Jahr ist ja so ein bisschen abgeleitet oder inspiriert von dem ersten Jahr Pandemie, das wir hinter uns haben und das ja auch im Bereich der digitalen Welt oder der digitalen Möglichkeiten und generell in allen Lebensbereichen neue Perspektiven eröffnet hat oder den Druck auch aufgebaut hat, eben was zu verändern. Das Motto ist ja vom Digitalisierungsschock zum Innovationsschub dieses Jahr. Also die Fragestellung, wir wollen der Fragestellung ein bisschen nachgehen. Wie hat sich das ausgewirkt, dass wir ja alle durch den Lockdown letztes Jahr mehr oder weniger hoppla hopp in die Situation gebracht worden sind, in vielen Lebensbereichen eben digital zu arbeiten, online zu arbeiten. Das ist natürlich einerseits eine große Herausforderung gewesen, andererseits auch ein Katalysator sicherlich, längst überfällige Digitalisierungsmaßnahmen irgendwie dann auch tatsächlich zu machen oder aufzubauen. In vielen Unternehmen, natürlich auch in der Gesellschaft insgesamt, in der Lehre, in den Universitäten, in den Hochschulen, in den Schulen. Und ich sag mal, das wollen wir so ein bisschen betrachten jetzt. Wie hat sich das ausgewirkt und wie wird es in Zukunft sein? Was nehmen wir mit davon und was bringen wir vielleicht dann auch sozusagen, was war vielleicht auch nicht gut, ja, und was wollen wir wieder haben an Präsenz und was wollen wir vielleicht auch online lassen? Und diese Frage zu diskutieren und auch natürlich, wie das unser Leben oder unseren Alltag verändert, das ist so ein bisschen das große Überthema dieses Jahr.
Mhm. Ja, das heißt, der gemeinte Digitalisierungsschock bezieht sich einfach auf die Kurzfristigkeit, die Überraschung, sagen wir mal, durch die Pandemie, dass sich sehr viel innerhalb einer kürzesten Zeit ändern musste. Und ja, daraus der generierte Innovationsschub ist gemeint, der eben daraus doch an vielen Stellen entstanden ist. Also wir haben Pandemie seit Anfang 2020. Wenn man jetzt mal so ein bisschen resümiert, hat sich in der Zeit ja schon tatsächlich einiges bewegt. Ne? Also wenn wir jetzt mal schauen, also konkret in Unternehmen zum Beispiel hat sich viel bewegt in Bezug auf Menschen arbeiten zunehmend im Homeoffice. Die Anbindung ans Büro ist erfolgt. Viele Leute, die bis dato noch keine VPN-Leitung für den Zugriff hatten, haben das plötzlich, sind über... Ja gut, ein Produkt, einen Namen muss ich jetzt einfach nennen, Teams zum Beispiel, das ist bei uns in der Firma verbunden und ähnliche Tools mehr, die es gibt. Und insofern, also mir auch als ganz normalen, vielleicht jetzt Angestellten in einem Unternehmen, fällt natürlich gleich mal auf, dass sich wirklich da riesig viel in dem Arbeitsleben eigentlich verändert hat. Und wenn man jetzt wahrscheinlich das weiter betrachtet im Rahmen des Kongresses, gibt es da noch viele, viele Veränderungen mehr, die sich so ergeben haben. so ein paar Stichpunkte?
Ja, also ich sag mal, das Thema sozusagen verteiltes virtuelles Arbeiten ist, glaube ich, ein ganz großes Oberthema, das auch in mehreren Vorträgen vorkommt.
Ja.
Wir haben Vorträge, wo eben auch berichtet wird, wie haben Unternehmen eben die Einführung der eben genannten Kommunikationslösung sozusagen gestaltet, was muss man da beachten und so weiter. Ich denke, das ist auch für die interessant, die es vielleicht noch nicht haben oder eben noch drüber nachdenken. Es ist ja durchaus so, dass noch nicht jedes Unternehmen jetzt auch heute schon vollständig so in der Lage ist, Remote-Arbeit eben zu ermöglichen, trotz Pandemie. Aber es haben sicherlich viele sich da mehr oder weniger gezwungen gesehen, doch einiges zu tun an der Stelle. Und ich denke, das ist tatsächlich ja auch das, was uns sicherlich in Zukunft bleiben wird und was auch das Arbeitsleben verändern wird. Das hört man ja jetzt auch schon an Ecken und Enden, dass eben auch Firmen anfangen, dann tatsächlich Präsenzarbeitsplätze zu reduzieren,
ja.
Büroflächen zu reduzieren, weil eben viele Mitarbeiter auch doch lieber zu Hause arbeiten wollen. Und ich sag mal, das wird sich sicherlich dann auf einem neuen Verteilungsschlüssel irgendwie einpendeln zwischen den beiden Extremen. Aber letzten Endes, das ist also ein großes Thema. Und auch da, glaube ich, haben wir ja noch nicht wirklich, also man hat vieles gelernt jetzt, aber man ist natürlich noch nicht am Optimum. Ja, also es gibt ja auch immer wieder neue Möglichkeiten, wie man zum Beispiel virtuelle Meetings gestalten kann oder organisieren kann, wie auch virtuelle Veranstaltungen möglich sind, was man da noch in Zukunft sehen wird. Also ich denke, dieses Thema, also Kollaboration, verteiltes Arbeiten, Arbeiten von zu Hause, das ist auf jeden Fall eines der Themen, die natürlich sicherlich einen großen Raum einnehmen, auch auf dem IT-Kongress.
Wahrscheinlich dann sowieso für die nächsten Jahre und Jahrzehnten einfach generell in Bezug auf Prozesse, in Bezug auf die Fragestellung, wie viel überhaupt brauche ich an Büroflächen, wahrscheinlich eine eklatante Veränderung mit sich bringen, weil Sie haben es ja auch gerade gesagt, ich gehe mal davon aus, es wird auch nach einem, wann auch immer, Ende einer Pandemiezeit sicherlich nicht wieder zurückkehren zu dem, was es war, sondern viele Dinge werden bleiben. Und natürlich daraus sind neue Herausforderungen in Bezug auf die ganze Arbeitswelt und wahrscheinlich auch in Bezug nachher auf Ausbildung bei Ihnen, der HNU. Also da wird sich generell das ein oder andere gestärkt oder beziehungsweise durch diesen Impuls der Pandemie irgendwo dann halt, ja, verbleiben.
Genau, also ich denke, die Pandemie ist an der Stelle ja auch ein Katalysator für Entwicklungen, die sich vorher schon angedeutet haben,
ja,
die aber natürlich dann eher langsam gegangen sind und jetzt plötzlich über Nacht mehr oder weniger umgesetzt werden mussten. Also gerade Stichwort in der Lehre haben wir das sicherlich erlebt.
Mhm.
Und auch dort ist es ja schon so, dass natürlich jetzt so ein bisschen Anfang des Wintersemesters, auch Anfang des Schuljahres, ja, so die allgemeine Message war, alles muss wieder präsent sein und wir wollen alle wieder zurück. Aber das wird sicherlich nicht passieren und es macht auch keinen Sinn, meines Erachtens, weil wir ja durchaus positive Entwicklungen auch schon vorher gemacht haben, Richtung Online-Lehre und Online-Lernen, die wir gerne auch weiterführen wollen und die wir auch aktiv weiterführen und die auch Sinn machen. Und es ist auch entgegen dem, was man vielleicht manchmal so in den Zeitungen liest oder in den Medien liest, tatsächlich ja nicht so, dass die Mehrheit des Studenten zwingend jetzt alle sofort wieder Präsenz wollen. Es gibt sicherlich einen Wunsch nach Präsenz in manchen Bereichen und natürlich auch nach, sage ich mal, Vernetzung nach sozialem Hochschule als sozialem Ort. Das ist ja auch richtig so. Aber das heißt jetzt nicht, dass das für alle gilt oder in jedem Fall gilt. Also ich denke, da wird sich auch das Bild in Zukunft sicherlich verändern. Zu der Hochschule, wie sie vorher war, werden auch wir sicherlich nicht eins zu eins wieder zurückkehren.
Ja, wir gucken nach der nächsten Musikpause dann mal in die Themengebiete, die auf dem IT-Kongress auch Bestandteil der verschiedenen Vorträge sind. Vorab will ich doch noch fragen, gibt es vorweg gesagt zur Veranstaltung des Vorjahres, die ja auch in Online-Form stattgefunden hat, wesentliche Veränderungen, Neuerungen oder ist im Wesentlichen das Konzept, der Ablauf, auch die inhaltlichen 4 oder 5 Schienen, die es ja immer gibt, ist das so noch, hat das Bestand oder gibt es radikal Veränderungen, dass diejenigen, die den IT-Kongress aus den letzten oder aus den vorigen Jahren kennen, sich auf große Veränderungen irgendwo einstellen müssten, sollten, dürfen? Oder ist vom Organisatorischen im Wesentlichen noch alles so, wie es eigentlich gelaufen oder zumindest letztes Jahr gelaufen ist?
Ja, im Wesentlichen ist es schon noch gleich. Mhm. Wir haben tatsächlich die Plattform nochmal getauscht. Also von der Funktionalität ist es ein bisschen anders. Mhm. Wir haben auch gelernt, weil letztes Mal gab ja auch die ein oder anderen Hänger. Das lernt man natürlich auch. Wir haben versucht, das zu verbessern. Wir haben natürlich auch, sag ich mal, Detailkorrekturen gemacht, gerade im Bereich Vernetzungsformate, wo einiges nicht so gut funktioniert hat und manches vielleicht auch. Und da hat man versucht, natürlich das ein bisschen zu adaptieren, damit es eben auch besser wird. Ja, man möchte ja auch sozusagen lernen aus den Erfahrungen. Aber es ändert jetzt nichts an der grundsätzlichen Struktur, dass man eben die parallelen Tracks hat, hat und dass es zwischendurch Sessions gibt. Daran haben wir nichts geändert.
Jedenfalls die Themengebiete, es sind ja üblicherweise immer drei oder vier, na vier waren es glaube ich immer, Schienen, die gleichzeitig laufen. Ich sehe diesmal, Herr Brune, in der Darstellung gibt es vier, wenn wir so wollen, Blöcke oder vier verschiedene Themenbereiche, die klassifiziert wurden. Ich lese einfach mal vor, was ich da auch lese. Machine Learning, Data Science und Softwareentwicklung ist dann eine Gruppierung. Das zweite ist Informationssicherheit und Datenschutz. Das dritte ist New Work and Modern Workplace. Das dürfte sich sehr stark eben auf die Themen, die wir Sie gerade angesprochen haben, natürlich dann auch beziehen. Und der vierte ist Digital oder Digitale Transformation 4.0. Und dann gibt es noch so einen kleinen, eine Rubrik, die heißt weitere Themengebiete. Unter anderem steht da Frauen und Frauenmangel in der IT, Nachhaltigkeit in der IT, Green IT, also sehr, sehr viele Themen, die auch ein bisschen ins Gesellschaftliche vielleicht schon hineingehen und viele grundsätzliche Fragen. Das sind so mal die Bereiche, die ich hier sehe. Und da natürlich so die Frage von mir, diese ganzen Themengebiete, ja, die haben Sie dann alle im Team festgelegt, festgezurrt? Oder wie kommt man dann zu so einer Auswahl, zu einer Festlegung?
Ja, also die grundsätzlichen Themen, die großen Themen, die ja auch gerade schon genannt worden sind, die sind ja zum Teil schon, das sind ja Megatrends letzten Endes und auch große Themen der IT. Also gerade das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz und rechtliche Aspekte, das ist ja ein Dauerbrenner. Das gibt es ja schon seit dem ersten IT-Kongress, war immer ein gut besuchter Track und ist auch dieses Jahr wieder dabei. Ich glaube, dieses Thema ist nachvollziehbar, dass das immer ein Highlight ist und ich glaube, immer wichtiger wird auch.
Wird immer aktuell bleiben, sagen. Genau, ja.
Dann haben wir das Thema Digitalisierung 4.0, Industrie 4.0 und so weiter. Das glaube ich auch natürlich ein Megatrend ist, das wissen wir alle, das beschäftigt uns in der Wirtschaft natürlich schon seit Jahren und wird auch uns weiter beschäftigen. Transformation von Geschäftsmodellen ist da ja ein wichtiges Thema. Digitale Technologien ermöglichen einfach andere Geschäftsmodelle, andere Herangehensweisen. Und das ist sicherlich etwas, was gerade ein Industrieland wie Deutschland natürlich jetzt an vielen Stellen herausfordert, auch den Mittelstand herausfordert, wo ja eben auch immer noch sozusagen, oder zum Glück muss man ja sagen, Großteil unserer Wertschöpfung, unsere Innovationskraft auch herkommt. Und ich glaube, das ist also tatsächlich klar, dass das ein wichtiges Thema ist. Dann haben wir das Thema, das hatten wir vorhin schon, ja, haben gerade schon angesprochen, Digital Workplace und all diese Dinge, die dazugehören, was wir vorhin schon gesagt haben, digitale Kollaboration. Und dann natürlich das Thema KI und Softwareentwicklung. Das ist ja, glaube ich, so ein Bereich, der aktuell, ich gucke da immer so ein bisschen mit der Brille des Software-Ingenieurs ja drauf. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, auch ich selbst werde mich jetzt in diese Richtung weiterentwickeln oder tue das auch schon länger und man merkt es natürlich auch in der wissenschaftlichen Software Engineering Konferenzen nimmt natürlich so der ganze Thema Engineering von KI-basierten Anwendungen immer größeren Raum ein. Also es macht schon Sinn, diese Themen sind oft so ein bisschen nahe beieinander, deswegen haben wir die auch in einen gemeinsamen Track letzten Endes zusammengefasst. Aber ich denke, der Schwerpunkt ist schon im Bereich Daten, KI und Data Analytics dieses Jahr.
Ja, das heißt, man kann sagen, grob die Trends, die Themen, die Entwicklungen, die eben da sind, bilden dann eben die Grundlage für so eine Struktur und danach gucken Sie dann auch, welche Themen man angeboten bekommt, beziehungsweise eben welche Referenten zu welchem Themenbereich gut passen würden und dann macht man im Prinzip den Plan, oder?
Ja, es ist ein bisschen anders. Wir machen eine offene Ausschreibung, also wir lehnen uns da so ein bisschen an das Prozedere von wissenschaftlichen Konferenzen. Das heißt, wir machen einen Call for Presentations, wo wir eben diese Themenrichtungen vorgeben, auch mit ein paar Schlagworten unterlegt, so wie wir es gerade eben besprochen haben. Also wir haben uns erst überlegt, was sind die Überthemen dieses Jahr? Das sind eben diese vier oder fünf, die wir gerade besprochen haben. Dann detaillieren wir die natürlich aus. Diese Themen sind ja auch nicht jedes Jahr komplett anders, sondern es gibt natürlich dann auch noch viele Begriffe, die sich vielleicht nicht so einzeln einordnen lassen, die wir trotzdem natürlich als mögliche Themen aufnehmen. Also die Liste ist natürlich auch nicht abschließend. Das publizieren wir dann und verteilen das eben auch in den einschlägigen Kanälen, über die Kammern, über Verbände, über die Hochschulen, über unser Partnernetzwerk und so weiter, ja. Und dann warten wir, was an Einreichungen kommt, sag ich mal. Also wir haben eine Deadline und wir erlauben jedem, der das möchte, ein Thema einzureichen und dann auf Basis dieser Einreichungen diskutieren wir die dann. Wir lehnen auch mal was ab, je nach Inhalt und Passung zum Thema und versuchen daraus dann eben ein Programm zusammenzustellen.
Wie viele Einreichungen gab es denn in dem Jahr? Sie hatten vorhin gesagt, einführen, dass es eher, glaube ich, noch mehr geworden sind als in früheren Jahren. Also kommt mehr rein, als überhaupt thematisiert werden oder überhaupt?
Ja, es kommt tatsächlich mehr rein, als thematisiert werden kann, weil es also oder was überhaupt reinpasst in den Zeitrahmen. Das ist auch gut so. Dann hat man ein bisschen eine Auswahlmöglichkeit. Manchmal gibt es auch Vorträge, die zwar sehr gut klingen, die man aber vielleicht, wo man sagt, die passen jetzt thematisch nicht so genau oder so. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich schon, sozusagen alles, was interessant klingt, eben auch zu nehmen. Aber es ist klar, dass manches auch eben nicht zum Zuge kommen kann. Und wir hatten, vielleicht 40 Einreichungen etwa. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es waren deutlich mehr, also nicht deutlich mehr, es waren schon signifikant mehr als jetzt die Zahl der Vorträge, die wir jetzt ausgewählt haben.
Die Vorträge, die jetzt noch nicht zum Zug gekommen sind, haben dann die Chance im Folgejahr irgendwie zum Zuge zu kommen, werden mal gespeichert und vorgemerkt oder können sonst in anderer Weise irgendwie mal, was weiß ich, im Hochschulbetrieb dann noch irgendwo verwendet, eingebracht oder irgendwie stattfinden? Oder
ja, also in der Regel, wenn jemand da ein Thema hat, dann versuchen wir natürlich schon, den Kontakt irgendwie zu halten, wenn es irgendwie Sinn macht, und gegebenenfalls reichen die Leute es dann halt auch im Folgejahr nochmal ein oder in veränderter Form ein. Manchmal geben wir auch das Feedback, das passt vielleicht inhaltlich ganz gut, aber der Titel muss geändert werden oder so. Ja. Also wir versuchen natürlich schon, alles, was uns nützlich erscheint, eben auch zu berücksichtigen. Wir wollen jetzt auch niemanden da irgendwie vor den Kopf stoßen, aber es ist einfach so, dass man natürlich auch einen gewissen Qualitätsanspruch hat.
Ja, das heißt, an der Stelle wird dann im Gremium gemeinsam einfach drüber geschaut, was da ist, und dann versucht es in die Slots, sage ich mal, in die Schienen. Slot heißt das ja, glaube ich, bei Ihnen, die verschiedenen Time einfach Vortragsschienen einzuordnen, um da dann ein solides Programm zu bekommen.
Genau, also wir diskutieren das auch offen im Gremium, also im Kernteam, Organisationsteam, wo eben auch Vertreter von allen Parteien dabei sind, von den Hochschulen, von den Firmen, von der Stadt, also dass eben auch ein 360-Grad-Blick auf die Themen gemacht wird. Wir besprechen das offen. Manchmal sind wir auch nicht einer Meinung, aber meistens ist es dann doch so, dass man eigentlich relativ schnell einen Konsens hat.
Die Terminierung, also die zeitliche Ablauf, ist, glaube ich, immer eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde von der inhaltlichen Struktur, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und es sind dann auch in dem Jahr gleichzeitig immer 4 Vorträge, also mal von den Keynotes, die ja quasi als Opener am Vormittag und diesmal am Nachmittag eine platziert ist, wo dann quasi Zeit oder übergreifend nur ein Programm gesendet, um es mal so zu formulieren. Das heißt aber nach jeweils den Keynotes haben wir immer 4 Schienen, die dann gleichzeitig im Prinzip senden, um es mal im Radio-Jargon dann zu formulieren. Ja. Ja. Und die Leute können also dann jeweils in eine dieser dann parallel laufenden Programme sich einklinken, also einfach klicken und bekommen dann den Ton und können zuhören.
Genau. Im Prinzip funktioniert es so, man kann im Prinzip natürlich auch hoppen, also wechseln zwischen den Vorträgen, wenn einem merkt, das interessiert einen nicht. Das ist ja beim Online noch leichter als bei der Präsenzveranstaltung. Das ist sicherlich auch immer eine Herausforderung für die Sprecher, weil die Leute vielleicht auch schneller hin und her zappen sozusagen, wie beim Fernsehen. Aber ja, also ich denke, dass so ist das im Prinzip, genau.
Gibt es dann auch wie im Vorjahr die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vortrag verpasst hat oder anders, man hat 2 parallel, muss sich für einen entscheiden, den anderen muss man zurückstellen, sagt es halt, sehr schade, den hätte ich auch gerne gehört. Gibt es dann wieder eine Möglichkeit nachzuhören? Das ist dann irgendwo als Download oder als Podcast oder in irgendeiner Weise nachhörbar wieder auf die Website stellen?
Das ist immer ein bisschen schwierig. Also es wird es sicherlich wieder geben, aber nur für ausgewählte Vorträge.
Okay.
Das Problem ist immer, dass natürlich bei manchen Vorträgen die Referenten das nicht wollen, weil Material drin ist, was vielleicht jetzt nicht so dauerhaft online sein soll oder andere Gründe dagegen sprechen. Aber grundsätzlich wird sicherlich zumindest ausgewählte Vorträge wieder kriegen.
Das heißt, für diejenigen, die vielleicht am Donnerstag sagen, oh, das ist so schade, ich kann an die Uhrzeit nicht teilnehmen oder bin beruflich verhindert, die Möglichkeit zum Nachhören ist dann an der Stelle bei einigen ausgewählten Vorträgen gegeben, aber nicht bei allen.
Genau. Und natürlich soll auch die Diskussion live sozusagen gefördert werden. Also es ist durchaus so, dass man dann eben auch die Vorträge ja nicht die ganzen Slot in Anspruch nehmen, sondern man soll ja dann ein Gesprächsforum haben, was dann vielleicht auch sich in Netzwerken hinein entwickeln kann.
Ja, wie ist das von den diesjährigen Referenten? Sind, also ich habe es mal kurz überflogen, kann es jetzt nicht aus dem Überblick raus erkennen, aber sind auch wieder schon bekannte Referenten dabei? Das sind durchwegs diesmal neue, andere Referenten, die vortragen. Wie ist denn so die Sachlage?
Also soweit ich mich erinnere, sind es überwiegend Referenten, die mit Ausnahme der Hochschulen selbst, also von unserer Seite sind natürlich auch Kollegen dabei, die vielleicht schon mal dabei waren. Ja. Mhm. Aber nicht nur, auch bei uns sind neue Referenten und neue Kollegen, Kolleginnen dabei. Aber bei den anderen Referenten ist es überwiegend, ich denke fast ausschließlich, sind es Personen, die bisher noch nicht dort geredet haben. Also vielleicht die Firmen oder die Unternehmen, von denen die kommen, die vielleicht schon, aber jetzt die Personen sind doch immer wieder andere. Das hängt natürlich auch immer vom Thema ab.
Ja, also mein erster Überblick über das war genau auch, wie Sie sagen, dass das überwiegend neue Referenten sind, also neue spannende Themen dann auch dabei sind. Aber Sie haben es gerade angesprochen, es sind ja üblicherweise, zumindest in der Präsenzveranstaltung, auch die Firmen meist mit dem eigenen Stand vor Ort. Übrigens Radio Free FM war ja auch immer vor Ort, solange das möglich war. Das heißt, die dort teilnehmenden Firmen, die dann eben auch Referenten stellen und an der Stelle insgesamt eben Träger auch dieser Veranstaltung sind, die haben Bestand. Also die sind alle im Wesentlichen noch die gleichen, oder? Die Unternehmen, die da mit dabei waren, das Thema auch tragen, sind im Wesentlichen noch die gleichen. Aus Ulm und Umgebung, nähere Umgebung, oder?
Also das Kernteam oder die das mittragen, sind tatsächlich immer wieder, es ändert sich ein bisschen, es kommen immer wieder neue dazu, manchmal hören auch welche auf, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ein fester Kern, der auch schon seit vielen Jahren eben auch aktiv mitwirkt und die sozusagen als Partner auch dann auf der Webseite stehen. Aber grundsätzlich ist es dieses Mal so, es gibt ja keinen Online-Ersatz für die Messe, also wir haben keine virtuelle Messe, aus administrativen Gründen.
Ja.
Stattdessen gibt es eben solche Netzwerkformate, Thementische oder Plattformen, wo man quasi sich zusammenfinden kann und dort eben mit den Firmen direkt ins Gespräch kommen. Aber einen virtuellen Messestand, das ist ja auch etwas, was bei manchen Veranstaltungen angeboten wird, haben wir jetzt nicht gemacht. Ist sicherlich auch die Frage, wie gut das funktioniert, ob das attraktiv ist, aber die Firmen präsentieren sich hier eben im Wesentlichen über ihre Vorträge.
Ja, das heißt, einfach ein bisschen anderer Ablauf und an der Stelle, das, was natürlich auch mal Bestand war, was wir auch oft gesehen haben, dass vielleicht Studierende dann mit den Firmen in Austausch treten können, in Bezug auf mögliche Stelle, wo man mal anfangen kann, wo man mal Diplomarbeit oder überhaupt Praxis machen kann. Das ist halt in dem Fall so nicht möglich, was einfach der Pandemie geschuldet ist. Dieser Austausch muss halt zurückstehen in dem Jahr.
Ja, also wir versuchen schon, diesen Austausch zu fördern. Es gibt die Möglichkeit, bilateral eben auch so, also es gibt, man kann sich registrieren, man kann dann eben auch andere Teilnehmer ansprechen. Es gibt eben solche bilateralen und auch solche vorgegebenen Netzwerkformate, wo man ja direkt dann auch Vertreter von Firmen, die einen zum Beispiel interessieren, direkt online dann ansprechen kann. Das gibt es schon. Also es gibt ein virtuelles Netzwerkformat und das, glaube ich, ist ein bisschen so der Ersatz zum Stand. Man muss halt dann wissen, welches Unternehmen interessiert mich oder welcher Sprecher interessiert mich und dann kann man da eben direkt versuchen, einen Kontakt zu machen und auch gleich miteinander zu reden.
Ja, das heißt, auf jeden Fall auch die Möglichkeit ist, wenn auch in etwas anderer Form gegeben. Also insofern muss niemand denken, oh wie schade, ich kann keine Kontakte mehr herstellen. Das ist durchaus in dem Fall über Tool möglich. Zunächst natürlich die Frage für alle diejenigen, die den IT-Kongress nicht kennen, aber vielleicht jetzt mit Interesse uns zuhören. Die Frage, Herr Brune, für wen ist denn der IT-Kongress eigentlich so interessant? Wer könnte so nach Ihrer Vorstellung da einschalten wollen? Für wen könnte es interessant sein?
Ja, also die Zielgruppe des IT-Kongresses sind eigentlich so die Zielgruppen, die auch eine Hochschule hat. Also nämlich natürlich erstmal die regionale Wirtschaft, also insbesondere kleine mittelständische Unternehmen, aber natürlich auch größere regionale Unternehmen, die eben einfach sich mit IT-Themen ja beschäftigen müssen oder beschäftigen und dementsprechend auch Interesse haben, natürlich sich auszutauschen, neue Lösungen zu sehen, wie sie mit der digitalen Transformation zum Beispiel umgehen können, sich da auch Hilfe zu holen. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Ja, also das auch entspricht auch so ein bisschen dem Ziel der Hochschule, eben auch Technologietransfer und sozusagen in die regionale Wirtschaft hineinzuwirken. Dann das zweite Thema ist natürlich, sind natürlich sozusagen Hochschulangehörige, auch Angehörige anderer Hochschulen, Studierende, aber natürlich auch Wissenschaftler, die einfach den Austausch suchen, ja, und sich mit uns und mit den Referenten austauschen wollen. Also eben auch zum Beispiel von der Industrie auch lernen. Also es ist ja wirklich in beide Richtungen. Es ist ja nicht so, die Hochschule erzählt was und die anderen können lernen, sondern wir wollen ja auch lernen, beziehungsweise wir wollen auch in Kontakt kommen. Das heißt, die Vorträge sind ja überwiegend auch von Unternehmen, die eben Erfahrungen aus der Praxis berichten, zum Teil auch Themen, die eben zusammen mit Hochschulen bearbeitet worden sind und dann eben oder mit uns bearbeitet worden sind. Und dann darüber wird eben berichtet, was wiederum dann ja für andere Unternehmen oder auch für uns als Hochschulen durchaus interessant ist. Und die dritte Gruppe sind natürlich Studierende, die eben auch einfach hier die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, Unternehmen kennenzulernen, aber auch natürlich jede Menge Praxiserfahrungen aus erster Hand auch zu hören, die ihnen vielleicht auch helfen, einfach IT besser zu verstehen, auch zu sehen, was wird gemacht, wo wird es eingesetzt, was sind zurzeit Herausforderungen, aktuelle Trends etc.
Mhm. Gibt es irgendwie Voraussetzungen, also wenn jetzt jemand einstellt und sagt, Mensch, ich bin noch gar nicht mal interessiert, aber nicht IT-Entwickler, ich bin nicht so IT-affin, bin jetzt da nicht der Spezialist, kann der trotzdem was mitbekommen? Ich meine, gerade Themen wie Datensicherheit, Datenschutz sind wahrscheinlich für jeden Anwender, der zu Hause einen PC stehen hat, ohne dass er jetzt der Programmierer oder Softwareentwickler ist, immer von Interesse. Also würden Sie sagen, die sollen ruhig auch einschalten oder gibt es irgendwie, ja, Gruppen, muss ich sagen, die wären vielleicht an der Stelle schwierig, wären ein bisschen überfordert? Oder?
Also ich denke, es ist ganz wichtig festzuhalten, es geht hier, die Zielgruppe sind jetzt nicht primär nur ITler. Ne? Ja. Also die Zielgruppe sind schon Entscheider, die Zielgruppe sind Anwender, ja, also Personen, die eben sich mit IT beschäftigen müssen, vielleicht dürfen, müssen, wollen, ja, aber eben jetzt nicht unbedingt die ITler selber, sondern auch tatsächlich die Anwender und vor allem natürlich auch die Unternehmenseigentümer oder die Entscheider in Unternehmen, die letzten Endes ja über den Einsatz von IT entscheiden müssen in einer qualifizierten Art und Weise. Das ist die eigentliche Zielgruppe. Mhm. Also es geht jetzt nicht um vertieftes technisches Verständnis, sondern es geht eher darum zu verstehen, was man damit machen kann und wo der Benefit liegt, wo auch der Geschäftsnutzen liegt. Ja? Und diese Dinge sind, glaube ich.
Also vielleicht auch für einen IT-Manager, der selber aber nicht codieren, programmieren muss, der jetzt nicht der Low-Code-Spezialist ist, der auch jetzt nicht der Web-Spezialist ist, der aber entscheiden muss, ob sein Unternehmen jetzt vielleicht auf eine Cloud umsteigen sollte oder ob der auf eine bestimmte andere Technologie setzt, zum Beispiel Low-Code, was bei uns im Unternehmen durchaus ein Begriff ist, oder ob der, was weiß ich, eben was anderes macht. Das zum Beispiel sind Punkte, wo jemand eben einen Mehrwert nach Besuch dieses
Kongresses bekommt.
Ja, und wir haben es gesagt, für alle Studenten, die jetzt in irgendeiner Weise doch auch in Kontakt treten wollen, auch wenn es physisch nicht möglich ist, die können über dieses Kommunikationsboard dann auch Kontakt aufnehmen. Vielleicht für alle diejenigen noch, die dann den Kontakt aufnehmen, muss vorher ein Kontakt irgendwie angefordert werden oder kann man dann zur Laufzeit quasi, wenn der Kongress läuft, sich dort einwählen, anmelden und dann sieht man, wer irgendwo vielleicht in einer virtuellen Konferenz oder einer virtuellen Besprechung zur Verfügung steht und kann dann den Kontakt ausmachen oder muss man schon vorher irgendwo sich gegebenenfalls hin melden?
Nein, man muss sich nur auf der Webseite registrieren. Also bevor man irgendwas machen kann, muss man sich registrieren. Das heißt, man muss eine E-Mail-Adresse angeben und so weiter, wie das bei Online-Plattformen üblich ist. Mhm. Aber das kann man natürlich auch kurzfristig tun.
Genau, ich will nur sagen, es muss jetzt nicht heute einer hinsitzen und irgendwie Interesse irgendwo schon formulieren. Nein. Das reicht, wenn man sich am Tage der Veranstaltung dort einwählt und wenn man dann, dann schaut, wer dann da ist. Und dann sieht man wahrscheinlich einen Überblick, die sind heute präsent.
Also ich würde natürlich schon empfehlen, das vielleicht nicht erst am Donnerstagmorgen zu machen, sondern vorab sich mal zu registrieren, sein Profil auch ein bisschen zu pflegen, um dann eben auch Netzwerken zu ermöglichen und vielleicht auch schon im Vorfeld Kontakt aufzunehmen mit anderen Teilnehmern, dass man einfach eben auch dann sich auch vor Ort sozusagen zu einem virtuellen Austausch treffen kann und dass es dann auch keine technischen Probleme gibt. Also ich würde es schon vorher mal da.
Genau, ansonsten reicht ein einfach Computer mit Webbrowser, um sich dann zuzuschalten. Genau. Letzten Jahr gab es ein bisschen anfänglich, das weiß ich, weil wir es ja auch übertragen haben, anfänglich ein bisschen Probleme. Sie haben vorher gesagt, dass es IT-technisch ein paar Veränderungen gab. Also ist davon auszugehen, dass diese Aussetzer oder ein bisschen Schwierigkeiten diesmal den Streaming letztes Jahr bestanden, dass die nicht mehr vorkommen werden, oder?
Wir hoffen es. Ja. Man weiß es natürlich immer nie sicher vorher, aber wir hoffen es natürlich, dass es jetzt besser funktioniert.
Ja, also zumindest wurde an der Technik nochmal modifiziert, habe ich das so richtig verstanden. Mhm. Schön, also dann ist das zumindest mal die organisatorisch-technische Voraussetzung. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal ein bisschen in das Inhaltliche. Sprechen wir mal über die Keynote. Die Keynote ist immer so ein bisschen der Opener, der Einstiegsvortrag und auch meist irgend mit einer bestimmten Persönlichkeit, die wirklich was zu sagen hat, um es mal so zu formulieren, auch wirklich irgendwo ein besonderes Thema präsentiert. Sprechen wir mal über Keynote. Was darf man diesmal erwarten? Was wird diesmal an den Keynotes, was für Keynotes haben wir denn?
Ja, also Sie haben schon gesagt, es ist natürlich immer eine Herausforderung, auch Sprecher zu finden, die ein Thema eben auch sozusagen eher vielleicht in einer allgemeinverständlichen Form und für ein breitere Teilnehmer, für alle interessant irgendwie aufbereiten können. Und ist, sage ich mal, wie gesagt, immer so ein bisschen eine Herausforderung. Natürlich gibt es da vielleicht bekanntere, weniger bekanntere Namen, aber ich denke, wir haben dieses Jahr ein sehr gutes Team hier für die erste Keynote und auch ein interessantes Thema, nämlich Management in extremer Unsicherheit. Etwas, was ja in Zeiten der Pandemie, wo sich die Randbedingungen ständig ändern, ja auch tatsächlich ein wichtiges Thema geworden ist. Und hier geht es also tatsächlich eher um ein strategisches Thema, um ein Management-Thema, gar nicht so sehr nur um ein reines IT-Thema. Mhm. Aber es hat natürlich für die IT auch große Auswirkungen, ist klar. Ja, und da haben wir eben zwei sehr Seniore-Sprecher, Dr. Hartwig Rüll und Andreas Schrems. Und wir sind gespannt, was die uns an der Stelle dann mitgeben werden. Mhm. Ja, also sind beide jetzt aus dem Corporate-Umfeld, also von großen Unternehmen, die eben auch hier vielleicht uns ein paar Impulse mitbringen können, die dann auch für andere interessant sind.
Mhm. Ja, und gibt es da irgendwie schon zu den einzelnen Referaten oder zu den Vorträgen auch auf der Website, dass diejenigen ein bisschen gucken können, schon ein paar Hinweise, ein paar
Stichworte? Genau, also auf der Webseite haben wir ja jetzt tatsächlich, wenn man auf das Programm klickt, dann hat man die Möglichkeit hier die nicht nur zu sehen, die Vortragsthemen und die Sprecher, sondern eben auch ein Abstract, also eine Kurzbeschreibung, um was es geht, um da eben auch entscheiden zu können, was man sich angucken möchte. Man kann dann eben auch praktisch virtuell da teilnehmen und man kann dort auch sich den Termin runterladen und in den Kalender eintragen, dass man es nicht vergisst. Also ganz komfortabel und da kann man sich selber jetzt schon natürlich ein Bild machen und das würde ich auch tun, bevor dann auch die Vorträge raussuchen, die mich ansprechen. Wir haben ja ganz viele verschiedene Vorträge. Manche sind eher Management oder ja allgemeinverständlicher, breiter ausgerichtet. Manche sind eben sehr stark auch technisch, gibt's auch, für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen und da kann ja jeder sich dann das suchen, was ihn interessiert.
Ja, ich erinnere mich gerne an das Lifehacking, das ja dann damals auch in der HNU präsentiert wurde, das Thema Sicherheit, damals die Präsentation, wo wir mal ein paar Dinge, die passieren können, auch mal wirklich live vorgeführt wurden. Also ganz praktischer Bezug, insofern praktische Vorführung. Allerdings war es schon vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich. Wollen wir über die zweite Keynote, die dann am Mittag diesmal stattfindet, noch ein bisschen sprechen, was da geboten wird?
Genau, da haben wir auch tatsächlich wieder das Thema Hacking. Also immer gut, eine Keynote zum Thema sozusagen zum Thema IT-Sicherheit ist natürlich immer ein Highlight. Und dort wird eben auch also das Thema der zweiten Keynote ist Hacken im Auftrag, Penetration Testing. Und wir hoffen natürlich, dass hier auch wieder viele Live-Beispiele gebracht werden, die eben sozusagen auch aus der Praxis kommen und wo dann in der Regel ist es ja auch immer sehr erheiternd, wenn man dann sieht, was quasi alles an Möglichkeiten da sind. Also ich bin sehr gespannt, wie immer. Ich glaube, das ist wieder ein Highlight sozusagen, wenn dann ein bisschen so auch aus der Hacker-Perspektive berichtet wird. Also White-Hacking ist das ja also sozusagen im Guten, wo es darum geht, eben Schwachstellen zu finden und zu analysieren und eben dann auch Firmen zu helfen, diese Schwachstellen zu schließen, bevor es jemand sozusagen von der anderen Seite tut, der dann bösartig gesinnt ist. Mhm. Und da haben wir eben einen Security-Experten von einem Security-Dienstleister und ich glaube, das ist auf jeden Fall immer sehr erhellend und sollte auch alle auch ein bisschen aufrütteln, entsprechend in diesem Bereich eben auch die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Und ich glaube, die letzten Jahre mit Ransomware-Attacken, prominenten Ransomware-Attacken, auch auf große Unternehmen, selbst auf Regierungen, auch auf die US-Regierung, hat ja schon gezeigt, dass das hier also ein immer mehr zunimmt und dass es ein wichtiges Feld ist, wo auch entsprechend dass man ernst nehmen muss und das eben auch, dass man auch nicht mehr ignorieren kann.
Ja, ich glaube auch, wenn sehr vielen der ernst genommen wird und ich entsinne mich bei der letzten Vor-Ort-Veranstaltung, dass viele gesagt haben, oh, das will ich aber sehen, zu dem Vortrag muss ich hin. Mhm. Also entsinne mich, dass da auch wirklich ein großer Run war. Ich habe selber damals auch zugeschaut, fand es auch beeindruckend. Also ich glaube, das ist wirklich nach der Mittagspause einfach, wie soll man sagen, ein gewisser Magnet, der da sein wird und dann quasi ein guter Opener für den Nachmittag. Das sind ja, wenn ich es mal jetzt so überfliege, ist, ich glaube, so an die 40 Einzelvorträge, oder? Wie viel haben wir denn? Haben Sie es im Kopf? So 40 sind es knapp, oder?
Ja, das kann sein. Also kommt schon hin.
Ja, und wollen wir ein bisschen einfach mal so ein paar rausgreifen, die Sie vielleicht gerne mal ein bisschen bewerben möchten, was da so Spannendes alles im Angebot ist?
Ja, also ich glaube, wir haben dieses Mal auch wieder ein sehr, sehr vielfältiges Programm und ich denke, man kann auf jeden Fall auch mal darauf hinweisen, was auch an Vorträgen von der HNU selbst gehalten wird. Das geht immer in beide Richtungen, wir versuchen natürlich auch immer, die Kollegen und Kolleginnen an der HNU dazu zu bewegen oder zu animieren, auch dann eigene Ergebnisse vorzustellen oder eigene Erkenntnisse vorzustellen. Auch weil das natürlich etwas ist, was die Firmen sehr interessiert. Was macht so die Hochschule eigentlich? Was kann man da vielleicht auch an Anknüpfungspunkten finden? Da haben wir zum Beispiel einen hier, wo es tatsächlich um das Thema virtuelles Lehren geht, virtuelles Lernen. Lehren wie im Holodeck heißt der, ja, wo eben unsere AR, VR und E-Learning-Experten sozusagen berichten über neue Formen der Online-Lehre, die eben auch an der HNU ausprobiert worden sind im Laufe des letzten Jahres. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz spannend, sowas, weil man halt auch dann mal so ein bisschen sieht, was wir tun, dass wir nicht nur als Hochschule jetzt hier sozusagen überrollt worden sind, sondern dass wir auch versucht haben, dass wir sozusagen neue Formen, eben auch neue Innovationen zu finden. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, letztes Jahr habe ich ja auch ein bisschen was dazu erzählt, zusammen mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zum Thema, wie wir virtuelle, also sozusagen physisches Programmieren sozusagen auch virtualisieren konnten. Dieses Jahr gibt es eben was zum Thema Lernen wie im Holodeck, also AR, VR. Ich glaube, das ist eine spannende Sache.
Wir wollten jetzt gerade sagen, zu diesem Thema haben wir, glaube ich, dann auch gemeinsam die Wissensstrahlung, und zwar irgendwann, glaube ich, Jahresbeginn oder letztes Jahr schon. Auf jeden Fall gibt es in dem Podcast der Wissensstrahlung auch zu den Themen eine nähere inhaltliche Darstellung.
Genau, gut. Stimmt. Da hatten wir auch schon eine Sendung dazu. Genau.
Ja.
Dann haben wir sicherlich so ein bisschen was zum Thema zum Beispiel Stories als innovatives Lernformat, auch von der HNU, wo es eben um sozusagen die Stories, also in sozialen Netzwerken geht, die wir ja oder gerade die jüngere Generation nutzt, wie man das zum Lernen nutzen kann. Also ich glaube, da sieht man schon, dass wir uns eben auch jenseits des sozusagen minimal Notwendigen mit dem Thema E-Learning und Online-Learning beschäftigen. Ein Thema, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, ist natürlich so das ganze Thema Diversity in der, auch gerade in der IT, und natürlich auch, wie man das erreichen kann. Das ist ein Aspekt sicherlich, das Thema, mehr Frauen für die IT zu begeistern, ja, aber es gibt natürlich noch andere Aspekte von Diversity. Da haben wir eben auch eine Stage dazu, Digitizing Diversity, Erfolg in kultivierten diversen Arbeitsbedingungen mit Praxisberichten eben auch aus von Unternehmen, wie das eben dort eine Herausforderung war, wie es umgesetzt wurde. Das persönlich finde ich immer sehr spannend. Und dann gibt es natürlich auch was eher für die Nerds oder die Techies unter uns, wie mich jetzt zum Beispiel, sowas zum Beispiel über fortgeschrittene Suche in Dokumenten mit Machine Learning, also wo es dann wirklich darum geht, wie macht man es auch und was gibt es eben an Möglichkeiten und auch an Herausforderungen, wo wird eigentlich da wirklich dran gearbeitet? Ja, wir reden natürlich immer viel über KI und dann kommen natürlich immer gleich die Beispiele der großen, typischerweise nicht deutschen, amerikanischen Unternehmen, wo eben KI eingesetzt wird zur Bilderkennung oder Spracherkennung. Aber jenseits dessen ist natürlich immer die Frage, was tun wir denn und was ist denn sozusagen, was ist KI im Alltag? Ja, was ist also jetzt nicht nur im Alltag der End-User, sondern eben Alltag der Unternehmen? Was heißt das eigentlich? Was kann man da alles machen? Und ich glaube, da mal einen Blick reinzuwerfen, ist auch sehr erhellend und wichtig, um nicht so ein bisschen sozusagen auch den Maßstab dazu verlieren. Mhm. Ja? Dann gibt es natürlich auch kulturelle Themen. Welche Kultur benötigen zukunftsfähige Unternehmen? Also gerade im Sinne von, wie kann man smarte Technologien eben auch nutzen? Ja? Und ja, dann gibt es natürlich auch wieder technische Einzellösungen, Raspberry Pi mit X2Go, alles Dinge, die
das ist
eher
so die klassische irgendwo Linux, ja, da gibt es ja
genau, das ist so der klassische Open Source Linux Ansatz, den wir ja auch eigentlich immer so ein bisschen hatten und also da gibt es natürlich auch Vorträge, die sozusagen an bewährte Trends auch anschließen.
Ja, und Stefan Bauer ist ja, glaube ich, auch im Team, den kenne ich ja auch. Eine Frage, die hätte ich sehe zum Beispiel das Thema Ulmer Low-Code-Plattform. Ja. Low-Code ist in verschiedenen und auch in unserem Unternehmen immer ein Begriff, ich kenne es so ein bisschen von der ersten Ansicht, wie bedeutet bedeutend ist das Thema Low-Code so für die Softwareentwicklung Ihrer Einschätzung nach?
Ich bin da so ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Also Low-Code ist natürlich gerade ein Hype.
Absolut.
Alles, was ich in Low-Code sehe im Moment, erinnert mich immer sehr stark an Dinge, die es früher schon mal gab. Da hieß es Sprachen der vierten Generation. wenn man das Wort Low-Code durch 4GL ersetzt, also Fourth Generation Language, kommt, glaube ich, immer noch ein sinnvoller Text raus bei jedem Marketing-Statement, das diese Firmen machen. Also das ist immer sehr, macht mich sehr misstrauisch. Ich glaube, diese Ideen kommen immer wieder. Jetzt haben wir hier bewusst den mal reingenommen, die Ulmer Low-Code-Plattform. Ich bin selbst gespannt, was das ist, was das hier ist. Also es war ganz, klang ganz interessant. Und wenn mal eine Innovation aus der Region kommt, dann soll man die ja durchaus auch fördern. Ich bin generell aber persönlich, denke ich, dass Low-Code im Wesentlichen dort Nutzen stiftet, wo wir früher 4GL hatten oder wo wir Rapid Prototyping-Werkzeuge hatten.
Okay.
Also, dass das im Prinzip nichts wirklich Neues ist, weil es gab es früher schon, es war halt vielleicht nicht webbasiert und es war damals halt für andere Plattformen, war eher für einen Client, Desktop oder Client-Server-Anwendungen. Heute ist es halt natürlich webbasiert, aber ich denke, es löst im Prinzip die gleiche Klasse von Problemen, die es damals auch schon gelöst hat, nämlich Anwendungen mit einem gewissen Standardisierungsgrad, die gewissen Standardschemata folgen, also einfache, was weiß ich, Datenänderungsoperationen oder Standard-Business-Situationen, die löst es sehr gut und dort hilft es sicherlich den Unternehmen, schneller und einfacher zu Anwendungen zu kommen, was völlig in Ordnung ist. Aber die eigentliche Herausforderung ist ja, im Softwareentwicklung sind ja immer die Themen, die eben keine Standardsituationen sind. Und ich denke, trägt es dann im Prinzip auch nicht so viel bei. Also ich denke, es wird Probleme lösen und helfen, schneller Software zu entwickeln. Was wir in der Softwareentwicklung immer schon seit Anbeginn beobachten, ist, dass die Anforderungen, die Ideen und die Möglichkeiten, die man umsetzen möchte oder die Lösungen, die man umsetzen möchte, immer schneller wachsen in ihrer Komplexität als die Stärke der Tools, sodass der Anteil der Individualsoftwareentwicklung immer zunimmt und nicht abnimmt. Ja, und zwar auch mit besseren Tools ist immer noch genug zu programmieren. Also ich sag mal, von daher, Low-Code ist jetzt nicht das Allheilmittel. Natürlich in der IT ist immer alles das Allheilmittel. Jede neue Technologie ist immer der große Durchbruch und alle paar Jahre steht wieder einer auf und hat eine Idee. Ich persönlich empfinde Low-Code eigentlich jetzt nicht so als revolutionär und ich denke auch nicht, dass es sozusagen unser grundsätzliches Problem, Fachkräftemangel, komplexe Lösungen wirklich lösen wird.
Mhm. Ja, das heißt, es ist in gewisser Weise vielleicht auch ein Begriff, der einfach gehypt wird, um da wieder irgendein Produkte irgendwie zu adressieren, aber Sie sagen es Fourth Generation Language, damit bin ich als etwas zu länger schon zurückliegender Absolvent einer Wirtschaftsinformatikstudiums auch wieder ein bisschen eingenordet, dann kann ich das nämlich auch ein bisschen wieder deuten, was genau eigentlich so dahinter steht. Also auf jeden Fall viele Themen. Wir haben vorher ein Thema, das war, glaube ich, das Thema Digitalisierung IT irgendwie 4.0 auch angesprochen. Das war, glaube ich, auch in den letzten Jahren immer wieder ein Thema, oder? Gibt es da Neues, irgendwelche relevanten Entwicklungen? Digitalisierung 4.0 irgendwo?
Also ich denke, das Relevante ist natürlich, dass das konvergiert mit dem Thema KI. Also KI ist das eigentliche Oberthema. Ja? Mhm. Wenn wir über Industrie 4.0 sprechen oder im Englischen heißt es ja Industrial IoT, wenn wir also über Anwendungen sprechen, dann geht es stärker immer mehr natürlich von der reinen Sensorik oder Aktorik und den vernetzten Geräten hin zu den zu der smarten Steuerung, also zu dem, was eigentlich dann KI-Einsatz ist. Dann geht es um so Fragen wie KI on the Edge. Also kann ich quasi KI auf das Endgerät bringen, auf das Steuergerät bringen, das eben ja auch typischerweise durch eine gewisse reduzierte Hardware auszeichnet. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Anbieter, die eben so ich sag mal, aufgepimpte kleine Single-Chip-Computer haben, die eben auch dann schon neuronale Netzinferenz zumindest, also Anwendungen können oder so, damit man eben möglichst viel Verarbeitung möglichst weit an die Front bringt, ja, dass ich also nicht sozusagen dumme Sensoren habe und dumme Aktoren im Feld, die dann erstmal Tonnen von Daten irgendwie zentral in die Cloud kippen, wo dann die eigentliche KI läuft und dann kommt die Antwort irgendwie zurück, sondern dass eben so die Intelligenz auch schon draußen ist, also wirklich auf dem Endgerät, auf dem Aktor und auf dem Sensor schon eine Vorverarbeitung stattfinden kann. Zum einen, um natürlich die Datenmengen auch im Griff zu behalten und zum anderen, um natürlich auch die Antwortzeiten kurz zu halten. Also ich denke, das sind so Trends, die wir hier haben, dass eben diese Themen künstliche Intelligenz und IoT und Digitalisierung generell eigentlich konvergieren. Ja, das eigentlich die meisten Geschäftsmodell-Transformationen, die man so sieht bei Digitalisierung, sind für mich auch immer irgendwie letzten Endes ja KI-basiert oder KI-gestützte Anwendungsfälle oder Machine Learning-gestützte. Also ich glaube, das eigentliche Oberthema dahinter ist letzten Endes, die KI-Möglichkeiten ins Feld zu bringen und auch auf die entsprechende Hardware zu bringen. Von daher konvergieren die Themen, denke ich, so ein bisschen.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall spannend und interessant, und das dürfte dann auch der Donnerstag werden. Für alle, die es jetzt nochmal wissen wollen und sich später eingeschaltet haben, einfach, man möge sich einloggen auf der Website www.itkongress.com. Dort wird man weitergerodet zum IT-Kongress, kann sich zunächst anmelden und dann kann man an den virtuellen Veranstaltungen teilnehmen und ein paar zumindest auch nachhören. Aber im Wesentlichen heißt einfach präsent sein, zuhören, um sich dann ja einfach da schlau zu machen. Und ja, wir sind tatsächlich jetzt auch eine Stunde schon fast wieder aus Sendung, sind auch ein Stückchen schlauer geworden, Herr Brune. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute mal wieder gemeinsam eine spannende Plattform zum Thema IT-Kongress machen konnten. Ich freue mich auf den Kongress übermorgen und mir bleibt eigentlich nur, ja, dass wir uns dann auch schon wieder verabschieden. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie da waren. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Ich sage es heute einmal am 9.11. und übermorgen ist der 11.11. Wir sagen für heute auf jeden Fall gemeinsam Tschüss und wir sagen nochmal, wer da war, nochmal kurz Ihren Namen.
Ja, vielen Dank nochmal. Mein Name ist Philipp Brune von der Hochschule Neu-Ulm, Mitorganisator des IT-Kongresses. Hab mich sehr gefreut, heute wieder da zu sein und bedanke mich natürlich bei allen, die uns zugehört haben. Für das Zuhören. /Programm/Plattform